Die großen Abenteuer der kleinen Haselmaus Agathe in einem fabelhaften Garten. Geschrieben und gelesen von Martina Weinland. Mit A beginnt das Alphabet. Mit A fängt auch der Name der kleinen Haselmaus an, die in einem fabelhaften Garten wohnt. Agathe heißt sie, ist sehr pfiffig und hat meistens die Nase vorne weg. Weil sie auch sehr neugierig und unternehmungslustig ist, gerät sie ständig in Abenteuer. Das können die Bewohner des fabelhaften Gartens bestätigen. In Agathes Garten leben viele Tiere und Vögel. Dummerweise lagert das Futter für die Vögel in einer verschlossenen Box. Und damit fängt das erste Abenteuer für Agathe auch schon an. Jeden Tag schlich Agathe zu der Box und grübelte, wie sie am besten an das Futter kommen könnte. Und dann hatte sie eines Tages die Idee. Sie musste ein Loch reinknabbern, aber wo? Sie sprang auf den Deckel, auf dem lag ein Stein, und da bildete sich eine kleine, wirklich sehr kleine Delle. Agathe vergrub ihre spitzen Schneidezähne in diese kleine Delle. Das war ganz schön anstrengend. Aber dann machte es und es bildete sich ein schmaler Riss. Daran entlang ließ sich wunderbar ein kleines Loch ausbeißen. Schon eine ganze Weile roch sie die leckeren Körner und Haselnüsse. Aber noch war das Loch zu klein, selbst wenn Agathe ihre spitzen Ohren anklappte. Ein rundes Loch in einen glatten Deckel zu knabbern ist nicht leicht. Aber dann war es endlich soweit. Agathe klappte die Ohren an, zwang sich durch das Loch und versank in einem Berg von Köstlichkeiten. Ein Schlaraffenland. Sie futterte drauf los, aber scheinbar wurde es nicht weniger. »Ich hole meine Freunde zu dem Festschmaus«, dachte sich Agathe und machte sich auf den Weg. Aber irgendwas war komisch. So sehr sie sich auch abstrampelte, sie kam nicht mehr ran an das kleine Loch, durch das sie gekommen war. Darum schob und kratzte sie die Körner zusammen und häufelte sie zu einem kleinen Berg. Jetzt konnte sie ihre Nase durch das Loch stecken. Aber weiter kam sie nicht. Luft anhalten und Ohren anklappen, nix half. Sie passte nicht mehr durch. Das war dann wohl doch zu viel, dachte sich Agathe, als sie ihr kugelrundes Bäuchlein betrachtete. Und nun saß sie fest. In Agathes fabelhaften Garten wohnen noch viele andere Tiere. Und so entdeckte Rapunzel, der Hund des Hauses, sie in der Futterbox. Erst ruckelte er an der Box, nun kippte er sie mit der Schnauze um. Dabei wurde Agathe ordentlich durcheinander gerüttelt. Aber dann öffnete sich der Deckel und eine freundliche Stimme sagte, »Was machst du denn für Sachen, Agathe? Nun troll dich, damit ich den Vögeln ihr Futter geben kann.« Und mit einem eleganten Satz verschwand Agathe unter den nächsten Strauch. Die Geschichte von Bubi. Am nächsten Tag lief Agathe wieder zum Vogelfutterplatz, wo sie zufällig Bubi traf. Der hieß eigentlich Lausbub und war das frechste Eichhörnchen, das Agathe jemals kennengelernt hatte. Ständig war er zu Streichen aufgelegt und konnte wunderbare Purzelbäume schlagen. Dabei hatte es mit ihm nicht gut angefangen, weil er zu früh aus dem Kogel, so heißt es Nest für kleine Eichhörnchen, gefallen war. Passiert war das in dem nahen Park nach einem gewaltigen Sturm. Rapunzel hatte ihn da wohl bei ihrer ersten Gassi-Runde im Gras entdeckt. Klar, dass der winzige Findling mit nach Hause genommen und aufgepäppelt worden war. Seither lebte er in Agathes Garten und turnte flott durch den Flieder, rauf und runter. Am tollsten fand Agathes aber, wenn Bubi Anlauf nahm und von der großen Trauerweide in der Ecke auf die hohe Tanne sprang, sich dabei in der Luft um sich selbst drehte und dann geschmeidig auf seinen vier Pfötchen landete. Manchmal, meistens im Frühling, kamen auch andere Eichhörnchen in den Garten. Die mochte Bubi nicht, und in einer wilden Jagd, die am Fuße der großen Tanne begann, scheuchte er die anderen Hörnchen immer im Kreis den Baumstamm hoch und zeterte dabei laut und so lange, bis die absprangen und sich trollten. Heute aber hing Bubi, ja, da ähnelte er einem Faultier, an einem Fliederzweig kopfunter, um an die leckeren Meisenknödel zu kommen. Seinen buschigen Schwanz benutzte er dabei wie einen Kleiderbügel, den er elegant über den Zweig gelegt hatte. So konnte er sich prima sehr lang machen, um an die Leckereien zu kommen und gleichzeitig auch ein wenig schaukeln, was nicht nur gut aussah, sondern ihm auch viel Spaß zu machen schien. Agathe beobachtete ihn eine Weile und dachte, zusammen mit Bubi wäre die Sache mit der Futterbox nicht schiefgelaufen. Der starke Kerl kann den Deckel aufkriegen und zusammen können wir einen herrlichen Festschmaus haben, überlegte sie weiter. Warum ihn nicht fragen, ob wir nicht gemeinsam etwas wegen der Box unternehmen wollen? Hallo Bubi, sagte Agathe deshalb. Wie geht es dir? Gut. Und selber, Kleine? Naja, klar, das stimmte. Wenn man mal das Größenverhältnis zwischen einer Haselmaus und einem ausgewachsenen Eichhörnchen betrachtet, aber dennoch passte Agathe, Kleine, ganz und gar nicht. Sie fand, dass Bubi mehr Achtung vor ihr haben sollte. Entsprechend ungehalten antwortete sie, mir geht es gut, aber wenn du mir so kommst, erzähle ich dir nichts von meinem Plan. Sie wusste genau, dass Bubi nicht nur das frechste, sondern auch das neugierigste Eichhörnchen war. Und prompt hangelte er sich herab und setzte sich neben sie auf den Boden. Nebeneinander zu sitzen, gefiel Agathe außerordentlich gut. Also erzählte sie ihm von der wunderbaren Futterbox und schmückte ihre Geschichte ein bisschen aus, indem sie den Leckereien noch Rosinen hinzufügte. Die mochte Bubi nämlich besonders gern. Machte Bubi und fing an, sich zu putzen. Agathe hatte schon oft bei ihm beobachtet, wenn er Zeit zum Nachdenken brauchte. Er beknabberte seinen buschigen Schwanz, plusterte das rotbraun glänzende Haar auf, kraulte sich dann am Rücken, um sich am Ende selbst die Ohren lang zu ziehen und übers Maul zu fahren. So ein ausgiebiges Putzen braucht natürlich seine Zeit. Agathe wurde ungeduldig. Außerdem merkte sie, dass sie Hunger hatte. Allein schon beim Aufzählen der Köstlichkeiten war ihr das Wasser im Mäulchen zusammengelaufen. So, sagte sie deshalb resolut, nun hast du dich genug geputzt. Was hältst du von meinem Plan? Bubi brummte und nuschelte irgendetwas Unverständliches und es war Agathe klar, das wird nix. Schade, dachte sie. Dabei wäre es mit Bubi zusammen leicht gewesen, die Futterbox zu knacken. Ein ernsthaftes Gespräch mit Clara. Immer noch verärgert wegen Bubi ging Agathe zu Clara Clematis aus der Familie der Klettergewächse, die gemütlich an dem alten Haus lehnte und ihre Lilablüten in die Sonne reckte. Sie war ganz schön groß mit über 7 Metern und wirkte deshalb besonders erhaben und ein kleines bisschen eingebildet. Den ganzen Tag an einem Platz zu stehen, macht doch bequem, dachte sich Agathe, während sie krampfhaft überlegte, wie sie mit Clara ins Gespräch kommen sollte. Und wie sollte sie einer Kletterpflanze die Köstlichkeiten in der Futterbox schmackhaft machen? Agathe wusste nicht viel von Pflanzen, aber so viel dann doch, dass die am allerliebsten Wasser mochten. Rosinen und Haselnüsse eher nicht. Also begann sie ein ganz allgemeines Gespräch über dies und das, während sie fieberhaft überlegte, wie sie mit Clara auf das eigentliche Thema, nämlich das Öffnen der Box, zu sprechen kommen könnte. Clara lehnte ja nicht erst seit gestern an dem Haus, sondern schon viele, viele Jahre und deshalb wusste sie schnell, was Agathe eigentlich von ihr wollte. Aber so ein bisschen zappeln ließ sie Agathe dann doch gerne. Außerdem hatte sie ja aus ihrer Höhe einen wunderbaren Überblick über den fabelhaften Garten und hatte natürlich auch schon längst von Agathes Missgeschick mit der Box gehört. Mit einer leichten Überheblichkeit gab sie ihr deshalb jetzt den Rat: Mein liebes Kind, wenn Agathe etwas so wenig leiden konnte wie Kleene, war es sicherlich liebes Kind. Allein schaffst du das gewiss nie, den Deckel von der Box aufzumachen. Deshalb solltest du dir Hilfe suchen bei jemandem, der über ordentliches Werkzeug verfügt. Werkzeug? Was Clara wohl mit Werkzeug meint, grübelte Agathe und machte weil sie auch nicht wollte, dass Clara sie für dumm hielt. Hast du da vielleicht schon jemanden im Auge, den du mir empfehlen könntest? Fragte sie und dachte gleichzeitig, puh, ich klinge ja schon fast so eingebildet wie Clara. Natürlich, entgegnete diese, ich an deiner Stelle würde Herrn Heribert fragen, wenn er hier mal wieder vorbeikommt. Buntspechte haben ja einen sehr starken Schnabel und verstehen geschickt, damit umzugehen. Es gibt fast nichts, was sie nicht öffnen können. Ja, dachte Agathe, da hat Clara recht und bedankte sich ganz artig für den Tipp. Warten auf Herrn Heribert und Begegnung mit Zocker. Agathe trollte sich, wobei sie jetzt natürlich Ausschau hielt, ob sie irgendwo das bunte Gefieder von Heribert, dem Buntspecht, entdecken würde, was aber leider nicht der Fall war. Unterwegs traf sie Zocker die Zecke, ein Geselle, den sie sich lieber auf Abstand hielt, denn er hatte die unangenehme Eigenschaft, einen unvermittelt anzuspringen und sich festzubeißen, ähnlich wie ein Vampir. Dann saugte er so lange, bis er satt war, ehe er wieder losließ. Sein Biss tat weh und verursachte eine dicke Beule, weshalb eigentlich niemand in dem fabelhaften Garten etwas mit Zocker zu tun haben wollte. Offensichtlich war er aber jetzt satt. Vielleicht hatte er sich bei Rapunzel gütlich getan, denn er lag platt und gemütlich auf einem Löwenzahn im Rasen. Trotzdem blieb Agathe vorsichtig und hielt etwas Abstand. Weil Zocker ja viel herumkam, fragte Agathe ihn, ob er vielleicht Herrn Heribert gesehen habe. Zocker überlegte und gab sich sehr wichtig. Wann hatte er schon mal Gelegenheit zu einem netten Plausch? Eigentlich nahmen ja alle reißaus, wenn sie ihn sahen, und deshalb fühlte er sich häufig einsam. Außerdem konnte er Agathe gut leiden. Um den Plausch in die Länge zu ziehen, wollte er deshalb von Agathe ganz genau wissen, was sie mit der Futterbox erlebt hatte, wie es darin gerochen hatte, was das Problem gewesen war und wie jetzt der neue Plan sei. Es tat Agathe gut, endlich mit jemandem über die Box, mit den unerreichbaren Köstlichkeiten und über das Problem, wie man sie öffnen könnte, zu sprechen. Hin und her und von allen Seiten betrachteten Agathe und Zocker die leidige Sache, ohne wirklich zu einer Lösung zu kommen. Denn Zockers Plan zu warten, bis wieder der Mensch den Deckel öffnen würde, in dessen Hand er dann beißen, damit Agathe in die Box hüpfen könne und, hatte viel zu viele Schwachstellen. Nein, so nett am Ende das Gespräch mit Zocker der Zecke gewesen war, Agathe wollte doch lieber auf Herrn Heribert warten. Dorle, eine unheimliche Bekanntschaft. Jede Jahreszeit verändert den fabelhaften Garten. Manche Pflanzen ziehen sich so weit in die Erde zurück, dass sich Agathe im Winter kaum noch erinnern konnte, wo sie im Sommer geblüht hatten. Daran dachte sie, als sie zum Apfelbaum lief. Hier wuchsen jetzt im Sommer jede Menge Herzblattlilien, von denen man im Winter reineweg nichts mehr sah. Unter ihren dichten Blättern war es angenehm kühl und feucht, wie in einem Wald, aber auch sehr dämmerig. »Hoppla, pass doch auf!« wurde Agathe plötzlich von vorn angeraunzt. Mühsam versuchte sie etwas zu erkennen, aber so sehr sie auch mit den Augen knibbelte, da war nichts, oder? »Bist du immer so ein Trampel?« blaffte die Stimme weiter. Da sie nicht auf den Mund gefallen war, rief Agathe forsch, »Wer da?« »Na hier, vor dir sitze ich doch«, ertönte es prompt. Agathe ärgerte sich, weil sie immer noch nichts sehen konnte außer einem Haufen Erde. Und sprechende Erde hatte sie selbst in dem fabelhaften Garten noch nicht erlebt. Vor Aufregung vibrierten ihre kleinen Schnurrhaare. Zaghaft machte sie ein paar Schritte auf den Erdhaufen zu. Der bewegte sich plötzlich. Ja, was war denn das? So ein Wesen hatte Agathe noch nie gesehen. Es hat kein Fell und keine geraden Beine und wirkt so merkwürdig glatt. Dabei ist der Körper so unförmig, ganz ohne Taille, stellte sie rasch fest. Und es riecht auch nicht nach etwas Bekanntem. Nun drehte sich das Wesen um, das Agathe sehr, wirklich sehr groß erschien, und zeigte ihr sein Gesicht, in dem Agathe vor allem die Glubschaugen auffielen. »Ich bin Dorle«, sagte die Erdkröte. »Und wer bist du?« Etwas zögerlich stellte sich Agathe vor. Die Situation war ihr unheimlich. Ach, wenn sie doch bloß wüsste, was Erdkröten fressen. Vielleicht kleine Haselmäuse? Unterdessen verspeiste Dorle mit sichtlichem Vergnügen einen Regenwurm. Das beruhigte Agathe etwas. Während Dorle sehr gemächlich den Wurm zerlegte, beobachtete sie Agathe ganz genau. Die traute sich nicht so recht weg vom Fleck und zappelte hin und her. »Geduld ist wohl nicht deine Stärke«, bemerkte Dorle. »Die solltest du aber lernen, wenn du wirklich einen guten Plan ausarbeiten willst.« Nun war Agathe verblüfft und natürlich neugierig, woher die Erdkröte wusste, dass sich Agathe in Gedanken immerzu mit der Futterbox und den wunderbaren Köstlichkeiten beschäftigte. »Zu einem guten Plan gehören Freunde, die einem helfen, und«, fuhr Dorle fort, »Geduld und Ausdauer, um auf eine gute Gelegenheit zu warten, den Plan umzusetzen. Du solltest erstmal überlegen, wie du geduldiger wirst, ehe du dir die Box vornimmst.« »Hm«, machte Agathe und war ziemlich verlegen. Sie hatte das Gefühl, dass Dorle sie gerade ganz schön ermahnt hatte. »Ich bin jetzt wieder etwas schläfrig«, meinte Dorle und klappte ihre Glubschaugen zu. »Du kannst also weitergehen.« Agathe war sehr erleichtert und machte, dass sie davonkam. Erlebnis im Zwischenreich mit gefährlichen Begegnungen. Hinter dem Wald aus Herzblattlilien steht ein Schuppen und hier beginnt das Zwischenreich. Agathe gefiel das Wort außerordentlich gut, auch wenn sie seinen Sinn nicht richtig verstand. Kaum, dass sie es aussprach, begann sie schon zu träumen von Elfen, Zwergen und märchenhaften Wesen. Tatsächlich aber bezeichneten alle im fabelhaften Garten das Zwischenreich so, weil es unmittelbar ans Haus und die Menschen, die darin wohnen, angrenzt. Hier gelten andere Regeln, alles ist etwas wirklicher und dadurch auch gefährlicher als im fabelhaften Garten. Agathe ging eher selten zum Zwischenreich, aber heute war sie so in Gedanken versunken wegen dem Gespräch mit Dorle, dass sie es gar nicht recht bemerkte, wohin sie lief. Erst an der offenen Tür des Schuppens stutzte sie, ehe sie dann aber doch hineinhuschte. Vorne fiel noch genügend Licht durch die Tür und das kleine Fenster daneben, aber hinten wurde es immer dämmeriger und die Gartengeräte, die an der Wand lehnten, warfen große, unheimliche Schatten. Es roch auch komisch, aber nicht unangenehm. Ein bisschen nach alten Äpfeln, sehr stark nach Erde und Mulch, so nannten die Menschen die abgehobelte Baumrinde, mit der sie im Frühjahr ihre Beete düngen. Agathe erinnerte sich, wie weich sich der Boden anfühlt, wenn der Mulch frisch aufgebracht ist. Jetzt aber suchte sie eigentlich nur ein ruhiges Plätzchen, um ungestört nachdenken zu können. Ihre Schnurrhaare vibrierten und sie musterte blitzschnell die Ecken für mögliche Verstecke. Um einen besseren Überblick zu haben, setzte sich Agathe auf ihre Hinterbeine. Oft sagten die Menschen dann, »Och, guck mal, wie niedlich, die Maus macht Männchen!« »Eigentlich frech, wo ich doch ein Haselmaus-Mädchen bin«, dachte sich Agathe. »Jetzt aber bloß nicht ablenken lassen, sondern mal wirklich an einer Idee dranbleiben«, schalt sie sich selbst und guckte weiter nach einem geeigneten Versteck. Irgendwie fühlte sie sich beobachtet und wie sie sich so umwandte, kreuzte sich ihr Blick mit dem eines schwarzen, behaarten Tieres, das sie unverwandt anstarrte. »Guckst du schon lange so?«, fragte Agathe empört. Der ernsthafte Ernst aus der Familie der Webspinnen überlegte einen Augenblick, mit welchem seiner 8 Augen er wohl Agathe angeschaut hatte, aber das konnte er nicht verlässlich sagen. »Weiß nicht«, antwortete Ernst deshalb und ruckelte ein wenig an seinem straff gespannten Netz, in dessen Mitte er behaglich saß. Auch Agathe schaute jetzt genauer hin und konnte ihre Bewunderung für dieses gleichmäßige Gitternetz, das fast unsichtbar die Ecke überspannte und leicht silbrig schimmerte, nicht verbergen. »Du hast ein sehr schönes Zuhause«, sagte sie liebenswürdig. »Das hat sicherlich viel Arbeit gemacht.« »Ja, das kann man wohl sagen«, entgegnete der ernsthafte Ernst und dachte an die Konstruktion seines Netzes. »Interessiert es dich wirklich, wie ich das Netz baue?«, fragte er Agathe ernsthaft. »Ja, natürlich«, sagte diese. »Gut, dann will ich es dir gerne erklären. Also, zunächst musst du dir einen geeigneten Platz suchen, wo du deinen ersten Faden anbinden kannst. Nicht zu weit entfernt solltest du den zweiten Punkt finden, an dem du das andere Ende befestigst. Von diesem ersten Faden aus lasse ich einen zweiten Faden herab. Das sieht dann ungefähr aus wie der Buchstabe Y. Von diesem Gerüst spanne ich meine Seidenfäden. Dafür habe ich 7 Spinnendrüsen.« Mit einem gewissen Stolz sagte der ernsthafte Ernst noch, »ich stelle übrigens alles selbst her. Wusstest du schon, dass Spinnenseide das stärkste Material auf der Erde ist? Das hättest du mir jetzt wohl nicht zugetraut, wie?« »Nein, gewiss nicht«, antwortete die verblüffte Agathe. »Aber ich habe noch eine Frage«, meinte sie. »Baust du dir das Netz nur, um ein Zuhause zu haben?« »Nein«, der ernsthafte Ernst schüttelte seinen Kopf mit den 8 Augen. »Das Netz brauche ich, um an meine Beute zu kommen. Es gibt hier so einige Fäden, an denen bleiben die Insekten haften. Aber weißt du, bei jedem Fang geht etwas an meinem Netz kaputt. Deshalb baue ich mir fast jede Nacht ein neues. Ich nehme schließlich meine Arbeit sehr ernst«, sagte Ernst würdevoll. »Ja«, dachte Agathe, »der ernsthafte Ernst ist wirklich ein gutes Beispiel für Geduld und Ausdauer. Den würde Dorle bestimmt mögen.« »Wenn ich mich mal einmischen darf«, sagte die Hake, die an einem Haken etwas weiter oben an der Wand hing und vor dort einen guten Ausblick hatte. »Solltest du dich jetzt doch besser in Sicherheit bringen, Agathe, denn ich sehe, wie Fuchsferdi über die Straße kommt und gleich über das Tor ins Zwischenreich springen wird.« »Oh, vielen Dank, liebe Hake«, konnte Agathe gerade noch rufen, ehe sie sich unter eine schwere Holzkiste rettete. Da kam Ferdi schon in den Schuppen gefegt, seinen fuchsroten Schwanz mit der weißen Spitze hoch aufgestellt und vor Energie vibrierend. Er hatte offensichtlich gute Laune und schien auf ein Abenteuer aus. Natürlich hatte er schon längst Agathes Witterung aufgenommen, denn Füchse haben Mäuse zum Fressen gern und verspeisen mehrere von ihnen täglich. In ihrem Versteck gruselte sich Agathe ganz schrecklich und bange fragte sie sich, warum bin ich überhaupt ins Zwischenreich gelaufen und vor allem, wie komme ich hier wieder raus? Ferdi setzte sich derweil gemütlich vor die Holzkiste. Er wusste ja genau, dass sich Agathe darunter versteckt hatte, und weil er sich sehr sicher fühlte, begann er sich zu putzen. Agathe, die ihn dabei beobachtete, fand, dass es doch zwischen ihm und Bubi eine gewisse Ähnlichkeit gab. Auch er untersuchte erstmal seinen buschigen Schwanz auf Ungeziefer, plusterte ihn auf und kratzte sich dann hinter den Ohren. Zwischendurch gähnte er immer wieder ausgiebig und täuschte Langeweile vor. Das alles war nur ein Ablenkungsmanöver. Agathe war alarmiert, denn sie wusste ganz genau, dass sich Ferdi die ganze Zeit überlegte, wie er sie erwischen könnte. »Ich bin in einer schlechten Lage, und wenn nicht ein Wunder geschieht, ist es über kurz oder lang aus mit mir«, dachte Agathe zitternd vor Angst. Von der Wand, an der die Hake an ihrem Haken hing, glaubte Agathe, ein Wispern und Geraune zu hören. Ganz sicher war sie sich aber nicht. Dann geschah fast alles gleichzeitig. Mit einem lauten Gepolter fiel etwas auf den Boden. Beim Aufprall gab es einen metallischen Klang. In der offenen Schuppentür tauchte die bellende und knurrende Rapunzel auf, die Füchse wirklich gar nicht leiden konnte. Ferdi war auch gleich richtig erschrocken. Aus dem Jäger wurde plötzlich selbst ein Gejagter und allein sein beherzter Sprung über das Gartentor rettete ihn vor der wütenden Rapunzel. Die hörte gar nicht mehr auf zu bellen. Ein Mensch kam, sprach beruhigend mit Rapunzel, schaute in den Schuppen und hob die Hake auf, die von ihrem Haken gefallen war. Dann kehrte Ruhe ein. Agathe, immer noch nervös, traute sich nun doch wieder hervor. »Vielen Dank, liebe Hake«, sagte sie leise. »Gern geschehen, Agathe, lass es dir gut gehen, aber sei künftig etwas vorsichtiger, wenn du mal wieder ins Zwischenreich kommst.« Krakri, eine traurige Erinnerung. Agathe rannte weg, ohne sich umzublicken, weil sie nicht wusste, ob der Fuchs wirklich den Garten verlassen hatte oder noch irgendwo auf sie lauerte. Sie dachte wieder an ihre Freundin Krakri. Das Erlebnis lag schon einige Zeit zurück, aber die Erinnerung daran tat ihr immer noch sehr weh. Freunde zu verlieren ist schrecklich, dachte Agathe. Und der Verlust der kleinen Krähe war besonders schlimm gewesen. Es war Rapunzel, die eines Tages furchtbaren Rabatz am Gartenzaun gemacht hatte und sich nicht beruhigen ließ. So wurde die kleine Krähe überhaupt nur gefunden, denn sie war aus dem Nest gefallen, hoch oben von der Tannenspitze. Dabei hatte sie sich arg wehgetan und ihren rechten Flügel verletzt. Jung und sehr klein saß sie verdattert auf dem Boden. Rapunzels Menschen peppelten sie auf. Bald schon hüpfte Krakri aus der Familie der Rabenvögel neugierig durch den fabelhaften Garten. Wenn Rapunzel im Gras von ihrem Waldspaziergang träumte und dabei wedelte, kam die kleine Krähe und pickte ihr spielerisch in den Schwanz. Rapunzel nahm ihr das nicht übel. Sie war sehr lieb zu der kleinen Krähe, teilte sich mit ihr sogar das Futter und kläffte auch nicht, wenn sich die Krähenfamilie im Garten gemütlich machte. 4 bis 5 Krähen saßen dann da und ließen sich mit kleinen Käsehäppchen füttern. Darüber habe ich mich geärgert, erinnerte sich Agathe jetzt, weil ich doch auch sehr, sehr gerne Käsehäppchen esse. Lustig war es auch, wenn Mensch und Krähe im Beet hockten und Regenwürmer ausgruben. Der Mensch grub, die kleine Krähe nahm die Würmer huldvoll entgegen und verspeiste sie mit Genuss. Nachts wurde die kleine Krähe zum Schlafen in eine schön mit Gras ausgepolsterte Kiste gesetzt. Wenn die ersten Sonnenstrahlen kamen, strampelte und krächzte die kleine Krähe laut, weil sie wieder raus in den Garten wollte. Krakri konnte zwar nicht fliegen, aber gut und hoch hüpfen. Das tat sie sehr gerne und setzte sich dann auf den Gartenstuhl. Als das Unglück geschah, war es noch früh am Morgen. Krakri regelte sich auf ihrem Stuhl, als sich der Fuchs von hinten anschlich. Es half nichts mehr, dass die bellende Rapunzel hinter dem Fuchs herrannte. Nur einen kleinen Trost gab es. Er hatte seine Beute fallen lassen müssen, Und so konnte die kleine Krähe wenigstens im fabelhaften Garten begraben werden. Ich war schon lange nicht mehr an dem Grab unter den wunderschönen Hortensien, und heute ist ein guter Tag für einen Besuch, beschloss Agathe nun. Igor, ein stacheliger Freund. Im fabelhaften Garten sind alle Entfernungen gleich weit. Agathe musste sich also einfach nur entscheiden, welchen Weg sie zum Grab der kleinen Krähe einschlagen wollte. Über den großen Rasen am Tag zu gehen, ist ziemlich verwegen, weil ich da keinen Schutz habe, überlegte sie. Außerdem hatte ich ja gerade genug Abenteuer mit Fuchs Ferdi. Aber wenn ich den Weg hinter den Büschen nehme, kann ich sogar noch meinem Freund Igor Igel guten Morgen sagen. Agathe freute sich schon, Igor zu überraschen. Dabei hatte sie ganz vergessen, dass Igel nachts viel unterwegs sind und deshalb tagsüber schlafen. Entsprechend ungnädig empfing er sie, weil sie ihn geweckt hatte. Seine Bude ist ganz schön unordentlich, dachte Agathe, als sie sich zwischen trockenen Blättern und Zweigen ihren Weg suchte. Immer noch grummelnd und brummend hoppelte Igor vor ihr her. Gerade erzählte er von seiner mühevollen nächtlichen Jagd auf die Nacktschnecken. Agathe beobachtete, wie er sein Hinterbein etwas nachzog und erinnerte sich an seinen Autounfall vor ein paar Monaten, als er beinahe ganz unter die Räder gekommen war. Die Behinderung macht es ihm sicherlich auch nicht leichter bei der Jagd, überlegte sie. Weil Igor fast nur nachts durch den fabelhaften Garten streifte, hatte er natürlich noch nichts von Agathes Abenteuer mit der Futterbox gehört. Bei einer Tasse Brennnesseltee ließ er sich aber nun bereitwillig davon berichten. Inzwischen hellwach bewegte er sich flink hin und her und sortierte geschäftig seine nächtliche Beute. Für den frühen Abend erwartete er Besuch von Mathilda, ein Igelmädchen, das gerade erst im Nachbargarten eingezogen war. Deshalb war er nicht ganz bei der Sache, wie Agathe enttäuscht bemerkte. Umso erstaunter war sie, als er plötzlich sagte, »Weißt du, Agathe, eigentlich ist doch das Wichtigste an deinem Plan, die Box zu knacken, dass du dabei Freundschaften schließt. Am Ende könnte es eine schöne gemeinsame Geschichte werden, bei der es weniger um die Leckereien geht.« »Du meinst, weil wir alle zusammen etwas machen?« überlegte Agathe. »Ja«, entgegnete Igor und kratzte sich nachdenklich an seinem hellen Bauch, der einzigen Stelle übrigens, an der er keine Stacheln hatte. »Komm ich doch bald wieder besuchen, um mir zu berichten, wie dein Abenteuer ausgegangen ist«, rief er noch freundlich hinterher, denn Agathe musste ja weiter. Gustav, eine Gansgeschichte. Als Agathe aus Igors Laubhütte huschte, dachte sie an ihren Freund Gustav, der plötzlich im fabelhaften Garten aufgetaucht war. Alle dachten, er sei vom Himmel gefallen, was eigentlich sogar stimmte. Wie jeden Herbst waren riesige Vogelschwärme aus dem hohen Norden Richtung Süden geflogen. Und aus einem solchen Schwarm plumpste Gustav Graugans. »Warum zu uns?« Das fragten sie später Rapunzel und ihre Menschen, genauso wie die Bewohner des fabelhaften Gartens. Auch Gustav konnte nicht wirklich sagen, warum er seine Reise nach Afrika hier unterbrochen hatte. Tatsache war, dass er dringend eine Verschnaufpause brauchte. Irgendwas kollerte in seinem Bauch seit der letzten Mahlzeit, die er auf einem abgeernteten Feld verputzt hatte. Zuerst war Gustav noch durch den Garten stolziert, hatte mal in diese, mal in jene Ecke geschaut und von Agathe keine Notiz genommen. Aber als er nicht mehr ein- und auswusste vor Bauchweh, war er froh über ihre Hilfe. Agathe brachte ihm Essen. Dafür plünderte sie sogar ihre Vorräte. Doch es ging Gustav immer schlechter. Agathe fasste deshalb einen Plan. »Ich muss es irgendwie schaffen, dass Rapunzel ihn entdeckt und ihre Menschen alarmiert.« Agathe setzte sich also auf die Terrasse und hampelte aufgeregt herum. Rapunzel, die im Wintergarten schlief, ärgerte das. Vermutlich denkt sie bei dem Gezappel, das ich hier aufführe, ich sei verrückt geworden. Trotz ihrer Angst musste sie ein bisschen schmunzeln. Nun wurde das Gebell drinnen lauter. Agathe wünschte sich nichts sehnlicher, als dass ich endlich die Tür öffnen würde. Das war der entscheidende Moment. Rapunzel und ihr Mensch sollten Agathe unbedingt zum kranken Gustav folgen. Drinnen tauchte nun endlich ein Mensch auf und öffnete die Tür. Agathe staunte nicht schlecht, als beide sie keines Blickes würdigten. Zielstrebig gingen sie zu dem Gebüsch, unter dem sich der kranke Gustav versteckt hatte. Der Mensch hielt ein Telefon in der Hand und sagte mehrfach, ja, so machen wir das. Mit einem Tuch, das Agathe vor lauter Aufregung vorher nicht bemerkt hatte, umschlang der Mensch vorsichtig den kranken Gustav und trug ihn zum Auto. Das war das letzte Mal, dass Agathe Gustav sah. Clara Clematis, die ja dicht am Haus steht und deshalb genau mitkriegt, was drinnen vor sich geht, erzählte später, dass der kranke Gustav behandelt und dann in eine Gänsekolonie am Niederrhein gebracht worden war. Da überwintern eine Menge Graugänse und vielleicht hat er dort seine Familie wiedergefunden, dachte sich Agathe. Sie war ganz zufrieden mit dem Ausgang der Geschichte, die noch lange für Gesprächsstoff unter den Bewohnern des fabelhaften Gartens sorgte. Der lustige Ludwig. Von Zeit zu Zeit bekommen die Bewohner des fabelhaften Gartens Besuch aus den Nachbargärten. Zu den häufigen und gern gesehenen Gästen zählt der lustige Kater Ludwig, ein weißbraun gefleckter, munterer Geselle, der ganz wunderbare Geschichten von seinen vielen Streifzügen erzählen kann. Und weil er Vegetarier ist, also wirklich nie Fleisch isst, brauchen sich die Bewohner des fabelhaften Gartens und vor allem auch Agathe nicht vor ihm zu fürchten. Auch für Ludwig sind die Besuche im fabelhaften Garten etwas Besonderes, weil er dort nicht gehänselt wird dafür, dass er keine Mäuse und keine Vögel jagt. Böse Leute behaupteten sogar, er sei so aus der Art geschlagen, dass er sich eigentlich gar nicht Kater nennen dürfe. Aber im fabelhaften Garten wird auf so etwas überhaupt kein Wert gelegt. Wenn Ludwig zu Gast war, versammelten sich schnell alle Bewohner, um seine Geschichten zu hören. Oft ging es dabei um die klugen Krähen, die Walnüsse auf die Straße werfen, damit ihnen die fahrenden Autos die Schale knacken und sie so an die leckeren Nüsse gelangen können. Ludwig konnte dabei ganz wunderbar den wiegenden Schaukelgang der Krähen nachahmen und alle mussten darüber lachen. Eine von Ludwigs Geschichten gefiel Agathe besonders gut. Sie handelte von der Sternschnuppe und dem Sternenstaub. Wenn Ludwig die Geschichte mit den Worten begann, es war einmal eine ganz außergewöhnlich klare Nacht. Ein einzigartiges Meer von Sternen bedeckte den Himmel und die Sterne strahlten ganz unterschiedlich hell. Beinahe so, als wollten sie dadurch ihr wahres Alter kundtun, je nach Jahren ihres Daseins. Dann fühlte Agathe den Zauber ihrer fabelhaften Welt. Alles war umschlossen in diesem Wort Sternenstaub. Ludwigs angenehm tiefe, etwas rauchige Katerstimme fuhr fort. Da löste sich für einen Wimpernschlag ein alter Stern auf und seine Sternschnuppe zog als letztes Aufblitzen durch die Dunkelheit. »Wo sie wohl landete, die Sternschnuppe?« fragte sich Agathe verträumt. »Natürlich hier«, sagte Ludwig, »so ist doch der fabelhafte Garten entstanden.« »Aus Sternenstaub und Sternschnuppe?« fragte Agathe etwas ungläubig. »Ja«, entgegnete Ludwig, »ein Anfang hat alles irgendwo und irgendwie.« Mathilda, eine neue Freundin. Ich würde auch zu gerne mal nachts durch den fabelhaften Garten stromern, am besten bei Vollmond unter einem strahlenden Sternenhimmel. Aber allein traue ich mich nicht, dachte Agathe. Wie schön wäre es, eine richtige Freundin zu haben, mit der ich das Abenteuer planen könnte. Erstmal würden wir uns einen Picknickkorb packen, überlegte Agathe, mit leckerer Brause und irgendetwas Besonderem zum Knabbern. Naja, das Picknick würde natürlich auch vom Geschmack der neuen Freundin abhängen. Aber Agathe war sich ganz sicher, dass es keine Probleme geben würde, denn schließlich wären sie ja Freundin. Ja, und dann brauchen wir eine kuschelige Decke, damit wir uns ins Gras legen und in den Sternenhimmel schauen können. Agathe erinnerte sich an ein weiches Tuch, das sie hinter dem Lavendelbusch gefunden hatte. Das war beim Ausstellen vom Balkon weggeweht. Agathe hatte es entdeckt und in ihrem Mäuseloch versteckt. Im fabelhaften Garten begann es bereits zu dämmern und auch die Vögel verstummten nach und nach. Alle Geräusche, die Agathe so gut vom Tage her kannte, verebbten. Ganz gespannt lauschte sie auf die neuen Laute. Da knackte der alte Flieder, der den ganzen Tag in der Sonne gestanden hatte, und Agathe spürte seine Erleichterung über die Abendkühle. Auch der grüne Efeu am Zaun entspannte sich, indem er leise mit seinen dichten Blättern raschelte. Noch taumelten einige Hummeln in den Lavendelblüten, aber Agathe merkte an ihrem langsamen Flug, wie sie zunehmend schläfriger wurden. »Dieser Übergang zwischen Tag und Nacht ist doch besonders«, dachte Agathe, und ihr war ein bisschen feierlich zumute.
»Rischel, Ruschel, wo ist er denn bloß?« wisperte es ganz, ganz leise unter der Hecke. »Ramti, Damti, so was Blödes«, fuhr das zarte Stimmchen weiter fort. Agathe wurde neugierig. Die Stimme und die Geräusche, die das Wesen machte, erinnerten sie an jemanden, aber gerade im Moment fiel ihr nicht ein, an wen. »Kann ich helfen?« rief sie. Nun war es ganz still. Agathe war sich sicher, dass jemand unter der Hecke den Atem anhielt. Kaum hörbar flüsterte es jetzt: »Wer bist du?«
»Ich bin Agathe und würde dich gerne kennenlernen.« Wieder wurde es still und Agathe dachte schon, die Unsichtbare hätte sich aus dem Staub gemacht. Dann aber lugte eine kleine spitze Nase zwischen den Blättern hervor und das kleinste Igelmädchen, das Agathe jemals gesehen hatte, krabbelte heraus. »Ah, du bist also Mathilda, unsere neue Nachbarin.« Denn jetzt fiel es Agathe natürlich wieder ein, was ihr Igor Igel bei ihrem letzten Treffen erzählt hatte.
»Ja, die bin ich und schusselig bin ich auch. Kaum eingezogen habe ich schon meinen Schlüssel hier irgendwo verbummelt und den Weg zu Igors Laubhütte kann ich auch nicht wiederfinden.«
Mathilda schien noch kleiner zu werden und auch ihr Stimmchen wurde immer verzagter. »Die braucht ja wirklich meine Hilfe«, dachte sich Agathe und sagte deshalb zu Mathilda:
»Du bist nicht mehr allein auf der Welt, denn du hast jetzt mich. Alles wird von nun an leicht, denn wir sind zu zweit.«
»Das hast du aber hübsch gesagt, liebe Agathe«, sagte Mathilda und fühlte sich schon gleich etwas besser. »Eine Freundin kann ich wirklich gut gebrauchen.«
»Ich auch«, meinte Agathe.
»Ich auch.« Und gemeinsam legten sie sich ins Gras, um die fernen Sterne am dunklen Nachthimmel anzuschauen, so wie es sich Agathe gewünscht hatte.
Das Rätsel, je länger, je lieber.
»Was für eine Nacht«, rief Agathe und räkelte sich. »Ja, die waren toll, die vielen Sterne. Jetzt muss ich aber los und im Hellen den Schlüssel weitersuchen«, entgegnete Mathilda. Schon im Wegsausen rief sie: »Wir sehen uns wieder, je länger, je lieber.« Agathe versuchte noch hinterherzulaufen, aber Igel sind einfach schneller und können sich auch fast unsichtbar machen, wenn sie wollen. Agathe blieb deshalb stehen und schüttelte den Kopf. »Wie blöd, jetzt habe ich eine Freundin und weiß nicht, wo ich sie wiedersehe.« Schon seit einer Weile war ihr ein süßer, angenehmer Duft aufgefallen, der sich verstärkte, oder bildete sie sich das nur ein? Agathe versuchte, die Quelle auszumachen, was in den Blüten mehr gar nicht so einfach war. An dieser Stelle des fabelhaften Gartens schienen alle Blumen zu wetteifern, wer blüht am schönsten und riecht am besten, dachte sich Agathe. Etwas ratlos schaute sie sich um. Aber Agathe war ja nicht auf den Kopf gefallen. Deshalb sagte sie sich, überlasse ich doch die Wahl den Hummeln, Waldbienen und Schmetterlingen. Ich gucke mal, welcher Duft sie anlockt und wohin sie fliegen. Neugierig beobachtete sie das Hin- und Hersummen in der Luft dicht an den Blüten und lauschte den verschiedenen Brummtönen, die die Insekten dabei machten. Ganz schön viel los, dachte sich Agathe, aber nach einer Weile glaubte sie, einen Flugplan in dem Gewirr zu erkennen. Ganz eindeutig buhlten auch die Blumen um die Insekten. Warum, blieb Agathe ein Rätsel. Besonders die Schmetterlinge flogen immer wieder zu einem blühenden Strauch am hinteren Zaun, der sie mit seinen rot-gelben Blüten magisch anzog. Den schaue ich mir etwas genauer an, entschied sich Agathe und marschierte los. Je näher sie kam, umso mehr verstärkte sich der süße Geruch, der ihr schon von weitem aufgefallen war. Sie schien also auf dem richtigen Weg, denn der angenehme Duft nahm weiter zu und auch die Zahl der Schmetterlinge. Aus der Nähe betrachtet ist der Strauch recht groß, beinahe schon ein kleiner Baum und übervoll mit Blüten und Faltern. Was für ein schönes Bild, dachte Agathe. Ganz versunken und umnebelt von dem starken Duft fühlte sie sich eigentümlich wohl. Sie wunderte sich deshalb auch nicht, als eine sanfte Stimme zu ihr sagte, »Wie schön, Agathe, dass du den Weg gefunden hast. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Je länger, je lieber und gehöre zur Geißblattfamilie. Besonders die Schmetterlinge und ich mögen uns sehr. Ich lasse sie meinen Blütennektar trinken, dafür befördern sie mir meinen Blütenstaub. Das ist ein bisschen wie Luftpost.« »Machen das die anderen Pflanzen auch?«, fragte Agathe ganz erstaunt. Langsam verstand sie, warum die Blumen die Insekten anlockten. »Ja, gewiss, denn ohne unsere Freunde, die Insekten, können wir uns nicht bestäuben und nicht weiterleben. Schau mal, wir sind doch festgewachsen und brauchen deshalb jemanden, der für uns hin und her fliegt.« Das freundliche Miteinander der Pflanzen und Insekten gefiel Agathe sehr. Und dann erinnerte sie sich wieder an die Abschiedsworte von Mathilda. Vielleicht hat sie mit »Je länger, je lieber« diesen Ort gemeint, grübelte sie. Auf jeden Fall würde Agathe heute Abend hierher kommen und nachschauen, ob Mathilda da wäre. Jetzt war sie wieder recht fröhlich und hüpfte vergnügt nach Hause.